Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute einen Gast.
Yay!
Uli Skehr ist da. Hallo Uli.
Hallo ihr beiden. Es ist schön, wieder bei euch zu sein.
Wir haben uns auch sehr gewünscht, dass du nochmal kommst.
Genau. Und wir haben auch ein Thema, das, glaube ich, auch in deinen Arbeitsbereich reinfällt. Nämlich es geht um Aufmerksamkeit. Wir haben ja ein soziales Netzwerksystem sozusagen, das ja genau damit spielt und um unsere Aufmerksamkeit buhlt oder wir mit diesem System um Aufmerksamkeit buhlen. Und ich frage mich ja schon, was macht das mit uns? Also keine Ahnung, das geht von, ist es eigentlich legitim, sich so zu präsentieren und so um Aufmerksamkeit anderer Leute zu buhlen, indem man sich ständig präsentiert, bis hin zu, macht das eigentlich auch süchtig? Was ist, wenn man diese Aufmerksamkeit den Menschen wieder wegnimmt? Ja, was passiert dann, wenn wir uns jetzt plötzlich alle wieder treffen müssen, um uns zu sagen, wie toll wir uns finden?
Voll anstrengend.
Und das dauert vor allen Dingen so lange.
Ja, aber das ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend genau an dieser Frage. Und deswegen dachte ich, komm, wir laden uns mal jemanden ein, der sich damit auskennt. Mhm. Und deswegen haben wir die Uli hier. Mhm. So, mit welcher Frage wollen wir anfangen? Was macht diese, oder warum machen wir das? Also warum sind wir so heiß und sehnen uns so nach Aufmerksamkeit? Oder tun das überhaupt alle?
Naja, also Aufmerksamkeit ist ja, dahinter steckt ja der Wunsch, gesehen zu werden. Mhm. Und das ist ein ganz normales Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gespiegelt werden, schon von Geburt an.
Ja, wir kommen ja auch gar nicht anders vor. Wir hatten das schon so oft auch in philosophischer, anthropologischer Hinsicht besprochen, dass Menschen in Bezügen zur Welt kommen, in Bezügen zu sich selbst, zum anderen und zur Welt. Und dann bildungstheoretisch versuchen, später diese Bezüge ganz aktiv zu gestalten. Aber zunächst mal sind wir ja Geworfene in diese Welt. Und eben nicht allein, sondern wir sind darauf auch angewiesen, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ne, und dass uns Aufmerksamkeit zuteil wird. Und ich glaube, dass sich das durchs Leben dann hindurchzieht. Wobei ich auch interessant finde, wie das mit anderen Begriffen zusammenhängt und wie das so eingelagert ist in die jeweiligen Diskurse, in denen wir uns bewegen. Das ist nämlich, glaube ich, sehr unterschiedlich durch die Zeit.
Und ich glaube, es ist ja auch sehr unterschiedlich, worauf wir aufmerksam machen möchten. Also klar, wenn ich ein Kleinkind bin, dann muss ich permanent auf mich aufmerksam machen, weil ich habe Hunger, ich muss Pipi, ich, keine Ahnung, muss schlafen oder habe Blähungen und muss mich ja irgendwie mit teilen, ja, dass ich brauche Hilfe. So. Das heißt, ich muss auf mich aufmerksam machen, weil ich ja Unterstützung brauche, sonst kann ich nicht überleben.
So. Ja, und das ist ja nur ein Faktor, diese reale Unterstützung. Der andere ist ja, es geht ja auch um Zuwendung. Ja, und da sind wir schon bei den Begrifflichkeiten. Also wie grenzt man das voneinander ab? Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anerkennung. Und das ist schon auch ein Grundbedürfnis, was wir mit auf die Welt bringen. Und da geht es nicht nur um die reine Versorgung, weil das alleine reicht nicht.
Ja, und vor allen Dingen ändert sich im Lebensverlauf ja auch das Verhältnis von Bedürfnissen und Kräften. Bei Rousseau heißt es, am Anfang ist man quasi nur Bedürfnis und kaum Kraft. Also natürlich hat man auch Kräfte, aber die sind noch sehr ungestalt. Und man hofft ja darauf, dass man im Lebenslauf irgendwie Kräfte gewinnt und andere Bedürfnisse entwickelt. Aber das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und, wie du sagst, nach Anerkennung, das ist auch im Moment in der Philosophie und in der Erziehungsdebatte ein ganz spannender Begriff, das bleibt ja, das ändert sich vielleicht ein wenig, aber grundsätzlich fühlen wir uns darauf angewiesen. Wir sind eben nicht solitär und kommen so alleine klar. Und ich finde es zuweilen perfide, wie damit gespielt wird.
Ja, ich frag mich halt gerade, klar, wir brauchen Aufmerksamkeit, wir wollen auf uns aufmerksam machen. Die Frage ist, was wollen wir davon? Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Bild bei Instagram hochlade und ganz viele Leute sagen, oh, das finde ich aber toll, das siehst aber super aus oder was auch immer. Das ist natürlich so eine Form von Selbstbestätigung, das finde ich erstmal gut. So, jetzt ist da so ein Algorithmus zwischengeschaltet, ja, der spielt zum Beispiel mein Bild gar nicht mehr bei allen Freunden aus. Das heißt, die sehen das nicht mehr, ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Der Rückschluss ist bei vielen Leuten aber ja nicht, dass der Algorithmus sozusagen verhindert hat, dass die Aufmerksamkeit bekommen, sondern der Rückschluss ist ja, meine Freunde haben mich nicht mehr lieb. Also da gibt es ja so ganz seltsame, schnelle Bezüglichkeiten, die wir daraus bilden und die so dann auch unsere Stimmung beeinflussen.
Naja, das kommt sicherlich auch drauf an. Ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann, wenn das natürlich so dahinter steckt, dass ich das mache, um jetzt möglichst viele Daumen hoch zu bekommen. Und ich brauche das so dringend für mich, um mich zu stabilisieren, dann würde ich natürlich wahrscheinlich auch als erstes denken, oh Gott, keiner mag mich mehr. Wenn ich aber eigentlich so in mir gefestigt bin und denke, ach, das ist schön, das Bild zu teilen, dann würde ich vielleicht mal denken, komisch, es wird wahrscheinlich gar nicht mal gezeigt bei meinen Freunden, deswegen können die das gar nicht liken. So. Mhm.
Oder es gibt aktive und passive Formen des Widerstands. Also es wird vielleicht gar nicht wahrgenommen, weil alle das furchtbar finden. Das ist aber auch eine Rückmeldung. Das ist ja nicht resonanzlos. Ne? Wenn ich da in mir ruhe, kann ich vielleicht sogar Freude dran haben, dass ich mich damit der Welt ein bisschen entzogen habe, dass da eben nicht das eingetreten ist, was vielleicht erwartbar gewesen wäre. Aber es braucht die gefestigte Persönlichkeit dafür, um das auszuhalten. Und ich halte es für schwierig, dass wir sehr schnell zum einen die Diskurse von Aufmerksamkeit und Bewertung dieser Aufmerksamkeit zusammenbinden und nicht auseinanderhalten. Das ist ja das, worauf du hingewiesen hast, Nora. Das ist das eine, was schwierig ist. Und das andere eben auch, dass wir im Lebenslauf kaum Zeit haben für diese Festigung der Persönlichkeit, um dann aushalten zu können, dass das auch mal ausbleibt. Das ist, glaube ich, schon etwas, was in der Digitalisierungsdebatte häufig diskutiert wird und zu Recht. Dass das ewige Bing, Bing, Bing sowas mit einem macht, wie, ich glaube, ich hatte den Unterschied schon mal genannt, wie Echo, aber nicht Resonanz. Also es klingt was zurück und ich denke, okay, da kommt irgendwie was, das ist eine Form von Aufmerksamkeit, aber es hält nicht nach und es hat auch nicht wirklich mit mir zu tun. Und dann ist es natürlich auch gewissermaßen unbefriedigend, dann brauche ich immer mehr davon, damit es sich noch irgendwie gut anfühlt.
Ja. Aber wir lernen das ja schon in gewisser Weise, ne, dass das eine Währung ist. Also nicht nur außerhalb, also innerhalb von der Persönlichkeit, sondern auch innerhalb zum Beispiel von Unternehmen. Ne? Da sind Reichweiten und Rückmeldungen und Likes und so, sind halt eine Währung. Das heißt, wir lernen ja schon irgendwie, dass Aufmerksamkeit konsumierbar ist und auch monetarisierbar. Wenn wir uns so, keine Ahnung, YouTube-Videos angucken und ähnliches, ne? Oder ich bin Influencerin und mach damit Geld oder so. Wir lernen ja schon, dass das eine ökonomisierbare Geschichte ist, dass das Währung ist. Und ich bin nicht sicher, ob man das immer so gut trennen kann von seiner Person. Zum Beispiel, gerade wenn man sozusagen die Person ist, die mit Aufmerksamkeit Geld verdient. Das hängt ja dann auch schon wieder an der Existenz. Also das ist, ich finde, das ist eine seltsame Gemengelage, die da entsteht. Mhm. Aber vielleicht gab es die auch schon immer, weil auch jemand, der irgendwie früher Schauspielerin war, ist davon ja auch abhängig. Ne?
Ja, und von Geld. Also Geld ist ja auch, über Geld wird ja auch viel Aufmerksamkeit oder Anerkennung gezollt. Ich glaube, das ist sehr viel mit der Grundstruktur zu tun hat von Personen, ob die das, ja, in welchem Maß das wirklich so eine Lebensnotwendigkeit hat, das ist das eine. Und dann auch, um welche Aufmerksamkeit, über welche Aufmerksamkeit sprechen wir hier? Also geht es wirklich um so kurzfristige Sachen, die dann nicht wirklich befriedigen und wo man dann immer mehr braucht, ja? Das hast du ja eben schon erwähnt, es geht ja dann schon in Richtung Sucht, ne? Also immer Dosissteigerung. Oder geht es wirklich um eine echte Zuwendung, die dann auch auf einen, wenn sie auf einen gut vorbereiteten Boden trifft, ja, auch dann wirklich ja, jemanden stabilisiert und dann auch stabilisiert gegen wackelige Situationen.
Ja, genau. Oder wackelige Situationen sogar provoziert und dabei stabilisiert. Das ist ja das Spannende. Bildungstheoretisch sprechen wir immer ganz viel vom Widerstand. Und bei Aufmerksamkeit ist das immer, ich merke auf, ja, etwas stört mich zunächst mal. Mir wird etwas bewusst und das kann ein Gegenstand sein, eine Sache, irgendwas, was mich interessiert oder auch mein Gegenüber, der Mensch, ich merke auf, da ist irgendwas. Und das heißt ja nun nicht, ich muss diesen Widerstand möglichst schnell überwinden und wieder zu meiner alten Ruhe kommen. Ich muss, ne, den einsortieren, das Fremde irgendwie assimilieren und dann ist wieder gut. Sondern interessant ist ja dieser Prozess der Auseinandersetzung damit. Das heißt, der Widerstand, den ich da erfahre durch Aufmerksamkeit, heißt nicht unbedingt was Negatives. Sondern das kann auch sein, dass gerade das mich interessiert und meine Aufmerksamkeit erregt, was mich aufstört, was mich unruhig macht. Und dass mich das aber gleichzeitig auch stärkt, wenn ich schaffe, das in mein Leben zu holen, ohne es zu assimilieren. Aber ich glaube, das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Da wirst du viel bessere Einzelfälle kennen als ich. Ne? Ich kenne das nur theoretisch.
Naja, das ist ja auch die Aufmerksamkeit, ne? Nicht die auf mich gerichtet ist, sondern die ich auch richte.
Ja, ne? Genau.
Das nochmal.
Ja.
Aber ich glaube, das korrespondiert sehr gut mit den Empörungsmechanismen, die dahinter stehen. Ne? Also es gibt ja sehr, sehr viel in diesem Internet, was uns aufstört, was unsere vor allen Dingen negative Emotionen schürt und die aktivieren uns in irgendeiner Weise und plötzlich haben wir so eine Spirale, die sich sozusagen, so eine Empörungsspirale, die sich immer weiter hochdreht, immer mehr Menschen empören sich und können sozusagen Druck ablassen im Netz, dafür scheint es ja auch gemacht zu sein, und bekommen sozusagen auch dafür Aufmerksamkeit. Also wir bekommen ja nicht nur Aufmerksamkeit im Positiven, sondern auch im Negativen, die sich ja auch verstärkt. Und ich glaube auch nicht, dass es zwingend so ist, dass die Aufmerksamkeit das Ding ist, sondern die Verstärkung, die dahinter steckt. Also diese Verstärkung von außen, dieser Applaus, den man dafür kriegt, wenn man zum Beispiel mal so richtig einen raushaut, mal die Wahrheit sagt, ja, sich mal was traut und mal richtig abledert und dafür so ein bisschen Applaus bekommt, das ist ja irgendwie so eine Aufmerksamkeit, die mir suggeriert, ich sei auf dem richtigen Weg zum Beispiel.
Ja, und vor allen Dingen, ich bin nicht alleine. Also das ist ja das, was uns hauptsächlich motiviert, ist, da Bindungen zu anderen Menschen herzustellen. Und das scheint dann besonders wichtig zu sein, also eben Applaus zu bekommen oder das Gefühl zu haben, oh, da stimmen mir ganz viele Leute zu. Und das ist dann auf diesem Weg so scheinbar ganz einfach zu bekommen, indem man mal so zwei Zeilen da in so einen Kommentar reintippt.
Machen Menschen sich das bewusst, dass sie eigentlich gerade nur Teil eines Kollektivs sein wollen und Aufmerksamkeit heischen?
Ich glaube, keiner würde sagen, ich heische danach, aber das, ja, und ja, dem einen ist es vielleicht mehr oder weniger bewusst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele das gar nicht so klar haben, weil keiner sagt wirklich, ich brauche das so.
Ja. Ja, in politischen Debatten geht es einfach häufig los, genau wie du das sagst, Nora, dass es so eine Dynamik annimmt, dass man nachher nach dieser Stunde wilden Streitgesprächs nicht mehr so richtig weiß, um welche Sache es geht, sondern einer sagt These, These, Antithese, Antithese. Ja. Aber man muss doch auch mal das empirische Beispiel so, also es ist dann Inhalte überwinden. Ja. Es geht dann nur noch darum, laut zu sein und möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
Oder naja, also wenn so Politiker sind, kann man ja auch sagen, vielleicht ist das ist vielleicht nochmal so was Zielgerichtetes. Ja, die wollen da gehört werden. Aber man kennt das ja vielleicht selber aus Streitsituationen, dass das dann fast wie so ein Überlebensgefühl wird, dass man da jetzt Recht bekommen will oder gehört werden will. Und das ist nochmal was anderes. Also ob es jetzt stimmt, so zielgerichtet eingesetzt wird, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt so mache, dann werde ich so insgesamt mehr gesehen. Und das ist so ein bewusster Prozess. Und das andere, das, wie gesagt, was ja die meisten wahrscheinlich kennen aus Streitgesprächen, dass man plötzlich merkt, da kommt auch ganz viel Erregung, Adrenalin fließt und man kämpft wirklich so wie ums Überleben.
Mhm. Auch ich finde, die ein oder andere Partei macht gerade den Eindruck, als hätte sie da auch so einen
Überlebenskampf.
Das kann man nicht so ganz von der Hand weisen, ehrlich gesagt. Aber das finde ich halt total spannend daran. Also ne, auch das findet man ja in der Diskussion und im Netz wieder, ne? Diese wirklich hochemotionalen Debatten, die mit Inhalt wirklich auch nichts mehr zu tun haben, die dieses Überlebensgefühl sozusagen mitteilen im Subtext. Ne? Also man kann das nicht sofort sehen, sondern im Subtext. Und ich glaube, diesen Personen ist es auch nicht bewusst. Aber auch dafür gibt es ja viel Bestätigung. Das scheint einfach auch groß zu resonieren mit anderen. Also ich glaube, vielleicht haben wir auch so eine interessante Gemengelage aus Aufmerksamkeit wollen, damit eine große Gruppe von Menschen erreichen können, die mir Aufmerksamkeit geben können für eine gewisse Zeit oder für ein gewisses Thema. Und dann eben auch durch diese große Reichweite eine große Chance, mit vielen Menschen zu resonieren, also bei vielen Menschen ähnliche Emotionen hervorzurufen. Vielleicht muss man das tatsächlich so in eins packen und kann gar nicht sagen, es ist nur das eine, also die wollen nur Aufmerksamkeit, sondern da gibt es so ganz viele emotionale und psychische Faktoren, die da irgendwie auch noch so mit reinspielen. Und wenn es nur um diese Selbstbestärkung gehen würde, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Ist jetzt immer so hintheoretisiert.
Mhm. Ja, ist ja auch sowieso grundsätzlich die Frage, was ist schlimm? Denn also selbst jemand, der sagt, ich brauche Aufmerksamkeit und aus irgendwelchen Gründen kriege ich die in meinem sozialen Umfeld nicht, der hat durchaus eine Chance, das über so einen Weg zu bekommen und das ist für den dann auch erstmal richtig gut.
Ja, oder Dozentin werden, ne? Pfarrer oder Schlagersänger. Können, ist ja schon so, ne? Das ja, ist ja. Ein bisschen Rampensau muss man ja dafür schon sein.
Deswegen werden die Leute Lehrer.
Auch, ja, das macht schon auch Spaß, weil das eine erzwungene Resonanzsituation ist. Mhm. Ne? Gerade das pädagogische Vermitteln zielt ja immer darauf, nicht nur im anderen ein erwünschtes Verhalten zu erzeugen, das wäre ja reine Dressur, sondern sozusagen Einsicht in meine Überzeugungen zu postulieren. Und wenn das dann passiert, ob gelogen oder nicht, hat man ja deutlich das Gefühl, oh, was war ich aber wirksam, das ist aber schön, da habe ich aber viel in der Welt hinterlassen. Und da darf man sich auch mal selber auf die Schliche kommen, glaube ich, was einen daran so bestätigt und so erfüllt. Also ob das wirklich noch sachgeleitet ist, das sind immer Fragen, die ich mir dann gerne stelle, war ich da noch bei der Sache oder ging es hauptsächlich um die Emotionen und darum, sich gut zu fühlen. Und auch ist das eine ehrliche Situation für alle. Das ist, glaube ich, das, was ich mit den Kontexten auch meine. Wie ist das eingerichtet, die Arena, in der man Aufmerksamkeit bekommt, die ist ja im Moment doch sehr neoliberal eingerichtet, also Bandenwerbung, sehr viel. Und dann steht da häufig auch Partizipation, so, ne, wenn ich viel Aufmerksamkeit bekomme, dann kann ich eben sehr viel teilhaben an gesellschaftlichen Prozessen. Und das postuliert man alles als was ganz Gutes. Und dass diese Wertung immer so mit dran hängt, das finde ich auch schwierig. Mhm. Das zu trennen ist aber genauso schwierig.
Ich habe mich das gerade auch gefragt, weil ich das spannend finde, zu sagen, naja, es ist ja überhaupt nicht schlimm, Aufmerksamkeit zu wollen. Das ist so, ich wusste das Thema für mich ja auch.
Das klingt so nach sei bescheiden, sittsam und rein.
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch so ein Thema für so einen Podcast. Ne? Ja. Also habe ich das Recht, mich so in den Mittelpunkt zu stellen und meine Gedanken in der Form zu veröffentlichen? Ich bin
selber schuld, wenn es interessiert.
Genau, das kalkuliert ja überhaupt nicht mit der Aufmerksamkeit der anderen sozusagen, sondern erstmal mit dem, wer bin ich eigentlich, dass ich Aufmerksamkeit von anderen fordere. Mhm. So, aber Aufmerksamkeit ist ja auch durchaus was, was ich geben kann und auch sehr freiwillig und großzügig geben kann, was ja auch gar nicht so wehtut, ehrlich gesagt. Und auch Anerkennung, ja, also andere Menschen anzuerkennen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ja auch auf Dinge aufmerksam machen.
Genau, also, richtig. Ne? Aber dazu, sich zu ermächtigen, finde ich halt irgendwie bei mir hat das ein paar Gedanken verursacht, wo ich mich gefragt habe, ist das gerechtfertigt? Also wer darf das eigentlich oder so? Also warum sollte ich ausgerechnet das dürfen oder mich so in den Mittelpunkt stellen oder anderer Leute Zeit in Anspruch nehmen? Das kann man ja auch denken, ne?
Na, weil du ein unternehmerisches Selbst bist, darfst du das.
Ja, und den anderen trau denen auch mal zu, dass sie das selber entscheiden, ob sie das machen oder zuhören oder nicht.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist halt so, man überlegt aber tatsächlich, wie das ist und hat
naja, aber
so
du bietest ja was an. Und das ist ja, die anderen können sich ja überlegen, ob sie das hören oder nicht. Ich würde es zwar empfehlen, weil es wirklich sehr interessant
ist. Ja, weil
ist,
du da bist. Ne?
Aber das ist ja wirklich ein Angebot, was du da hinstellst. Klar. Und natürlich ist das so das, was wir narzisstische Gratifikation nennen, auch ein Teil dessen, warum wir Dinge tun. Mhm.
Der Narzisst, der ist überhaupt eine interessante Figur. Ne? Der ist ja nicht in sich verliebt, sondern in das Bild von sich.
Genau.
Und das finde ich so spannend, dass wir ja immer ein Bild von uns haben. Das ist auch bildungstheoretisch so interessant, ne? Wie wir mit unseren Selbstbildern umgehen. Und an denen fummeln wir rum und wollen jemand anders werden und haben so eine Vorstellung davon, wie es besser wäre. Und manchmal denke ich, ich würde so gerne klassifizieren in, das ist eine Handlung, die mich näher zu meinem Selbst bringt. Und das ist eine, die mich von mir selbst wegbringt. Aber ich habe ja nur mein Selbstbild, ich habe ja mein Selbst gar nicht zur Hand. Ich habe es irgendwo verlegt, vielleicht finde ich es irgendwann. Also ich bin ja nur in den Reflexionen und Spiegelungen der anderen und auch meiner selbst überhaupt vorhanden. Ich kann mir ja nicht mal selber auf den Rücken gucken. Also nur mit sehr viel Mühe.
Wollte ich gerade sagen, dann machen wir ordentlich Yoga, dann klappt das auch.
Nee, läuft schon. Aber das, selbst das ist ja nur eine eingeschränkte Perspektive. Und kürzlich sagte jemand neben mir, wir gingen zusammen am Spiegel vorbei und er sagte, du siehst im Spiegel ja ganz anders aus als in echt. Ich so, bitte? Bitte was? Das hat mich total fertig gemacht. Klar. Wie sehe ich denn jetzt in echt aus? Also diese Verschiebung von Selbstbildern und Selbstwahrnehmung, die kann ja doch sehr nervös machen.
Deswegen finde ich es so interessant, sich mal auf Video zu sehen, weil man dann ja erst die komplette Gesprächsmimik und Gestik sozusagen überhaupt wahrnehmen kann, wenn man sich von außen betrachtet. Ich kann noch so viel in den Spiegel gucken, ich sehe das in der Form nicht, wie das mir von außen gezeigt wird. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich wirklich so krass erschrocken, dass ich 3 Tage gebraucht habe, um auf die dieses Bild klarzukommen, das ich in einem Fernsehbildschirm abgebe.
Erschrocken finde ich schon. Ich schäme mich einfach direkt. Mhm. Ich erschrecke mich gar nicht.
Ich denke immer, das bin ich nicht.
Ich denk, das auch eine nicht. Gute Mischung.
Und dann mache ich so ein Peinlichkeitskorrekt, so ein Geräusch. So.
Die Frau sieht mir aber ähnlich. Das ist wahrscheinlich so ein bösen Zwilling, der dann immer auftaucht. Ja, kann schon sein.
Ja, aber das ist ja schon sehr spannend. Ne? Also wir versuchen ja gerade so in sozialen Netzwerken ein bestimmtes Bild von uns auch nur nach außen zu geben. Also ich weiß, Menschen machen das, aber ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, mich da heulend zu zeigen. Ja, das sind so intime Situationen, die würde ich persönlich nicht nach außen tragen. Es gibt Menschen, die veröffentlichen das aber und sagen, naja, ihr sollt mich nicht nur dann erleben, wenn ich gut drauf bin, sondern erlebt mich doch auch, wenn ich schlecht drauf bin. Aber in dem Moment, wo man das veröffentlicht, bekommt das halt einfach eine andere, das ist was anderes. Das wird zu was anderem, weil das zum Beispiel natürlich bei anderen auch Emotionen auslöst. Ne? Mhm. Also welches Recht habe ich denn eigentlich, bei anderen negative Emotionen auszulösen durch deren Aufmerksamkeit oder Mitgefühl?
Freuen die sich
oder
auch,
so,
dass es dir schlecht geht, endlich mal.
Ja, wer deine Freunde hat, der braucht nämlich keine Feinde mehr. So.
Ich dachte gerade noch so ein bisschen an das Gute im Menschen. Aber gut, zerstört das ruhig.
Doch nicht mit uns.
Naja, also man kann sich ja grundsätzlich fragen, warum postet man Fotos von sich, egal ob glücklich oder unglücklich? Ja. Was steckt da eigentlich hinter?
Habe ich das Recht, die anderen fröhlich zu machen? Entschuldigung, vielleicht
auf
möchten die
Fall
melancholisch bleiben.
Genau. Das ist die gleiche Frage. Ja, das ist ja auch häufig gar nicht, geht es ja darum, die anderen fröhlich, sondern neidisch zu machen.
Zu sagen, das ist mies.
Ja, klar. Zu sagen, guck mal hier, wie toll es mir gerade geht, wo ich gerade bin. Und wie gut ich aussehe.
Hier ist mein gutes Leben, aber man möchte nicht, dass sie missgünstig werden.
Nein, nein.
Sie wollen neidisch sein, aber nicht missgünstig.
Aber das ist gemein.
Ja, aber das ist
das, oder?
Finde ich auch. Also,
hier ist
dir das neu?
Leben. Mein Haus, mein Boot, da hat doch schon die Werbung mitgespielt
mein
in
Pferd.
Den 90ern.
Oder? Ja, aber ich konnte das als Intention nie ernst nehmen.
Ja. Aber ja doch, es geht ja wirklich darum, wie du schon eben sagtest, ne, die Neid ist ja dann auch eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit und Missgunst dann bitte nicht, weil das ist dann so negativ, aber Neid heißt ja eigentlich, du machst da was ganz Tolles und vielleicht manchmal dient es auch dazu, wenn man selber gar nicht so sicher ist, ist das jetzt wirklich so toll oder es wird erst dann toll, wenn die anderen das auch bestätigen. Man hat vielleicht schon das Gefühl, das ist gut, aber je mehr Leute das noch bestätigen, also das Spiegeln, ja, bekommt das dann erst nochmal so eine Wertigkeit.
Das wäre ja das, was ich klassisch unter Mitteilen, also sich mitteilen mit anderen, ne? Das, was man so erlebt, mit anderen teilen, wenn die schon nicht dabei sein können. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre zum Beispiel, dann will man vielleicht andere miterleben lassen, teilhaben lassen. Es kann natürlich sein, dass die dann auch neidisch werden. Das wäre aber zum Beispiel nicht meine Intention in der Regel, sondern ich würde einfach sagen, guck mal, das ist so schön hier, ich möchte euch das einfach zeigen und ihr könnt gerade nicht dabei sein, deswegen.
Wie schön für euch, dass ihr das sehen dürft, dass ihr nicht dabei sein dürft. Nein,
du kannst es ja nicht verhindern, was die anderen fühlen. Das ist ja egal, was deine Absicht ist. Was die anderen fühlen, das.
Nette Intentionen kannst du haben, aber du bist halt trotzdem ein mieser Mensch. Nein, ist ja Quatsch. Aber wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen, müssen wir ganz klar auch über Anerkennung sprechen, glaube ich. Denn die Aufmerksamkeit selbst ist ja noch nicht das, was die meisten zufriedenstellt. Also da
es gibt ja auch negative Aufmerksamkeit.
Eben, genau. Und dann welche, die mich wirklich einbremst und die mich irgendwie zweifeln lässt an mir und die mich eben nicht bestätigt, sondern das meiste davon ist schon auf Anerkennung hingerichtet, würde ich sagen, oder?
Ja, also sehe ich genauso. Also das ist das positive Ziel und auch eine negative Aufmerksamkeit. Dahinter steckt ja auch trotzdem der Wunsch, gesehen zu werden. Mhm. Also das ist ja so die Art, ich sag mal, hinter so aggressivem Verhalten steckt ja auch im Grunde der Wunsch, nach Anerkennung und Zuwendung.
Warum macht uns das so nervös, wenn wir nicht gesehen oder nicht wahrgenommen werden? Denn eigentlich ist ja ganz klar, wenn ich was wahrnehmen möchte, muss ich ganz viel anderes ausblenden. Das ist ja schon beim reinen Sehen so. Wenn ich meinen Blick auf was richte, dann übersehe ich ganz viel anderes. Das heißt, ich müsste den anderen doch gut zugestehen können, okay, die sind jetzt nicht auf mich konzentriert, die gucken sich was anderes an, sind jetzt gerade nicht aufmerksam, ist aber nicht schlimm. Das ist einfach in der Natur der Sache. Warum beleidigt uns das narzisstisch so sehr, wenn die das nicht tun?
Das kommt sicherlich auf die Situation an. Und vor allen Dingen auf den eigenen Selbstwert. Also wie stabil ist der? Kann ich das aushalten? Kann ich das mal so für eine Situation aushalten, dass ich nicht gesehen werde, sondern kann ich das auch nachvollziehen, dass was anderes jetzt im Mittelpunkt steht? Oder ist das so ein dauerhaftes Gefühl von, ich werde nicht gesehen? Und das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Situation. Mhm. Oder jemand, der das vielleicht als Kind nicht ausreichend bekommen hat und ganz unsicher durchs Leben läuft, nimmt das auch nochmal ganz fein wahr, wenn Menschen sich anscheinend abwenden oder dann ist immer sehr schnell auch ein Stück in so einer Projektion drin, oh, ich werde nicht gesehen, das kenne ich ja, das ist ein bekanntes Gefühl. Mhm. Und das macht nicht nur nervös, sondern verzweifelt.
Existenzangst, ja. Ne? Wenn ich nicht, ja. Ja klar, also wenn ich als Kind früh meine Bedürfnisse nicht gesehen und wahrgenommen fühle, ja. Dann habe ich ja zu Recht einfach Todesangst.
Ne? Ja, klar.
Und wenn die sich fortsetzt, das ist mir sehr einleuchtend und immer wieder anklingt, auch im Erwachsenenleben, so oh, ich könnte übersehen werden. Das ist schon schlimm, ja.
Aber es geht ja vielleicht auch einfach um Isolation, ne? Also dass man einfach das Gefühl hat, man hat den Kontakt zu anderen Menschen verloren, man fühlt sich isoliert, man fühlt sich einsam, wenn eben von außen gar nichts kommt und einen gar nicht in irgendeiner, also wenn nichts resoniert, ne? Wenn ich nicht Anklang finde bei anderen in irgendeiner Form, es müssen ja auch gar nicht viele sein, es gibt ja Menschen, die einfach nur den Anklang von bestimmten Personen brauchen, von einer bestimmten Personengruppe, das können auch wenige gute Freunde sein oder so, aber ich glaube, nicht viele Menschen kommen damit klar, einsam oder alleine zu fühlen. So mal ganz davon abgesehen, wie das ist, einsam oder alleine zu sein. Aber ich glaube, in dem Moment, wo das überall verfügbar ist und ich vor allen Dingen parallel sehe, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, dafür bekommen aber sehr viele andere Menschen sehr viel mehr Aufmerksamkeit, macht das ja auch so einen Konkurrenzkampf. Also das macht es mir ja noch deutlicher, wie unwichtig ich bin. Ich glaube, das kann schon an so einem Selbstwertgefühl nagen.
Ja, es dann zu schaffen, zu sagen, na, ich weiß gar nicht, ob Partizipation und Teilhabe überhaupt
mit euch will ich nicht mehr spielen.
Sind, was ich brauche, oder ob das nicht gerade ein Octroi ist, dem ich mich auch in gewisser Weise freiwillig entziehen würde, das fordert schon sehr viel Stärke, das stimmt.
Ja, und es kommt auch wirklich immer auf das Individuum an, von welcher Perspektive wird das betrachtet. Na, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die anderen, die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit und ich nicht, das ist ja erstmal eine Wahrnehmung. Ob das so ist, bleibt ja dahingestellt. Und das,
ich kann ja Herzchen zählen zum Beispiel. Also ich habe ja wirklich eine quantitative...
Erklär mir das mal gerade. Herzchen zählen?
Naja, so. Bei Facebook oder Twitter oder so. Also ich könnte ja Herzchen zählen. Ne?
Ich dachte an Poesiealben.
Stimmt, das ist...
Das war aber auch so ein richtig, Ding, ne? wenn man da nicht reinschrieb und da waren nur so drei blöde Sprüche drin von irgendwem. Das war auch schon schlimm.
Ja.
So,
ne? Ja, und wir sind ja alle angewiesen auf diese sozialen Kontakte, auf Bindungen. Das ist ja überlebenswichtig. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist nicht genug und das wird auch nicht immer wieder bestätigt, dann kommt man schon mal ins Trudeln.
Im Job haben das viele, ne? Das habe ich kürzlich gelesen, dass wenn die Anerkennung fehlt oder die gefühlte Anerkennung, dann fangen die an, so Sachen zu machen wie Heftklammern und Radiergummis zu klauen. Ja. Und wie so Raudis.
Ja, das 14. ist sich was nehmen.
Ne? Ich, also, genau, ich kriege hier nicht genug und das steht mir aber zu und dann mache ich das mit Dingen.
Und das
die ich
ist ja dann fast noch lustig, aber
das ist auch traurig,
im aber irgendwie das wirklich Traurige ist ja, dass Menschen krank werden darüber.
Ja. Ja.
Gerade auch auf der Arbeit, wenn die Anerkennung fehlt. Und ich finde, hier in Deutschland haben wir immer noch sehr eine Kultur von, es wird nur dann was benannt, wenn es falsch ist. Und das Richtige ist so selbstverständlich. Und dass es so wenig Anerkennung gibt. Oder ich habe dann früher mal Amerika als Beispiel genommen, weil ich das so vom Sport her kenne. Aber da hat das dann oft so was Hohles, also so Floskelhaftes. Yeah. Ne? Und das ist auch nicht das, was Menschen brauchen, sondern wirklich eine Anerkennung und nicht ein Lob von oben herab, das hast du auch gut gemacht,
brav.
Ist auch schön, sondern wirklich so eine, ja, wo man auch wirklich spürt, man ist gemeint damit, ja, und der andere hat das auch wirklich gesehen, was ich da gerade gut mache. Und wenn das ausbleibt im Job, dann geht erstmal die Motivation gegen null, dann ist man tatsächlich auch nicht mehr so gut und leistungsfähig und dann kommt noch weniger Anerkennung und darüber können Menschen krank werden.
Tatsächlich habe ich das ja bei einem Redaktionswechsel festgestellt. Ich war irgendwann in einer neuen Redaktion, die ein bisschen anders funktionierte als meine alte Redaktion. Und da war ein Kollege, der jeden Abend sagte, ach so, Nora, danke für deine Arbeit. Danke für diesen Tag. Mhm. Danke für... Und ich war am Anfang völlig verstört, weil ich das überhaupt nicht kannte. Null. Mhm. So, ja. Und hab das am Anfang nicht ernst genommen, hab aber interessanterweise gemerkt, dass ich das irgendwie schön finde. Mhm. Und selbst dann schön finde, wenn er das jeden Tag sagt, weil es irgendwie das Gefühl hat, da hat jemand gesehen, dass du heute was getan hast. Das ist total absurd.
Ja.
Aber das ist so eine kleine, und selbst wenn es nur eine Floskel ist, und in dem Fall fühlt es sich aber immer nicht an wie eine Floskel, sondern wie jemand, der wirklich sagt, ich habe mich wirklich gefreut, dass du heute da warst, danke. Und das sagt er auch bestimmt zu anderen Menschen, aber er sagt es eben so, dass man sich gemeint fühlt.
Naja, also ich nehme das jetzt nochmal zurück mit der Floskel von eben. Auch wenn es eine Floskel ist, so danke, ne, dann ist es trotzdem, jemand nimmt sich diesen Moment, um dir das zu sagen. Und in dem Moment wirst du gesehen.
Und es repräsentiert ja auch dessen Weltbild, dass er es für wichtig hält, anderen zu sagen, dass sie da sind. Und damit kann man sich auch schon wohlfühlen, selbst wenn es nur das kleine Wort ist. Ich hatte das Ex-Negativ in der Arbeitserfahrung, wo ich 3 Jahre irgendwie da beschäftigt war und dann hörte, tschüss Frau, tschüss. Ich fand das einfach so süß irgendwie, weil es war ganz klar, es gibt ja eine Form von Namensvergesslichkeit, die man wirklich niemandem übel nehmen kann. Und es war auch, es war so eine Selbstoffenbarung, die irgendwie auch so niedlich war, dass ich das nicht übel nahm, aber alle anderen fanden das halt, ich habe es natürlich dann rumerzählt, fanden das sehr, sehr lustig, dass das nach Jahren so ein, wer bist du nochmal? Aber warte, haben wir uns schon mal gesehen. Großartig.
Ja, aber ich meine, du konntest das in dem Moment so nehmen und du hast da auch was für dich draus gemacht, nämlich eine lustige Geschichte.
Ja,
ne?
Ja.
So.
Ich finde
es
halt
ja auch
witzig,
eine Strategie, damit umzugehen. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen das also sagen, so, das fasst diese Zeit zusammen auf der Arbeit. Ich bin nie gesehen worden.
Ja, genau. Wenn das so ist, dann ist es ja auch tatsächlich ein Symptom. Und wenn man sich aber grundsätzlich wertgeschätzt fühlt und dann passiert sowas, dann kann man eher mal einen Witz drüber machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass das ein Punkt ist für viele. Ja, ne? Die haben ganz unterschiedlich auf diese Geschichte reagiert. Und das fand ich sehr spannend. Mhm.
Aber es ist ja schon erstaunlich, dass eben solche WertschätzungsmitarbeiterInnen wertschätzen, dass Coaches und Seminare sozusagen oder Coaches Seminare anbieten, die sehr gut besucht sind, gerade Führungskräfteseminare.
Damit die lernen.
Damit die lernen, ihre MitarbeiterInnen wertzuschätzen und das auch, auszudrücken. Genau. Also nicht nur zu Hause zu denken, oh, hat er gut gemacht, sondern das auch mal zu verbalisieren. Da müssen Seminare für durchgeführt werden. Und die
ich frage mich auch immer, warum ist das so? Haben die Menschen selber nicht Erfahrung damit gemacht, wie gut das tut? Oder ist das noch so ein Relikt aus dieser Pädagogik, die ja gesagt hat, man darf Kinder gar nicht so sehr loben, sonst werden die verweichlicht. Also man muss eigentlich immer mehr fordern, um da Leistungen rauszubekommen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Und auch in der theoretischen Pädagogik wirklich ein recht kleiner, aktiver Zweig war. Also man kann natürlich die ganze Pädagogik so bewerten. Katharina Rutsch, die hat das gemacht in den 70ern, ein Riesenkompendium geschrieben, schwarze Pädagogik, und hat in allen Theorien, insbesondere Erziehungstheorien, so aufgedeckt, wo diese schwarzen Bezüge sind, ne? Wo wir nicht loben, wo wir was entziehen, wo wir zu viel fordern, wo wir sagen, nicht geschimpft ist schon gelobt und all das. Oder auch, wo körperliche Züchtigungen vorkommen. Und man kann die ganze Geschichte der Pädagogik und der Philosophie auf links ziehen und schwarz lesen. Aber dass es wirklich theoretische Ansätze gegeben hätte, die gut argumentiert und theoretisch basiert dafür argumentiert hätten, andere so ein bisschen zu vernachlässigen, das wäre mir neu. Also klar steht bei Rousseau, du sollst den Zögling das selbst spüren lassen. Wenn er das Fenster kaputt gemacht hat, dann lass ihn eine Nacht in der Kälte schlafen, dann wird er das nächste Fenster nicht kaputt machen. Das würde ich jetzt nicht tun.
Naja, aber da steckt ja schon was drin, dass es durchaus ja auch möglich sein muss, Konsequenzen zu erleben.
Und das ist ja nicht Resonanzlosigkeit oder Entzug von Aufmerksamkeit, sondern ist eine für uns jetzt komische Reaktion darauf. Aber das stimmt schon, dass sich sehr viele Gehalte irgendwie aktiv weiter fortgesetzt haben, ohne dass sie in der Wissenschaft noch ernst genommen würden. Und das finde ich auch ein beachtenswertes Phänomen, dass in dieser Debatte Theorie und Praxis weit auseinandertreten. Mhm. Es gibt theoretische Schriften zur Anerkennung, zur Partizipation, zur Aufmerksamkeit en masse. Auch die ganze Achtsamkeitsdebatte gehört ja so ein bisschen dazu. Und die Praxis, wie das dann gemacht wird, die ist häufig ganz anders. Also da ist wirklich eine große Lücke zwischen. Und ich weiß nicht, wie man die schließen kann.
Mhm.
Aber das tatsächlich ist es daran das Spannende ja, ich überlege gerade dieses Erziehungsbuch, das ja noch bis in den 80ern in irgendwelchen Schränken stand, von der Lungenfachärztin, was aus dieser NS-Zeit noch
das
stammt.
Das habe ich immer gedacht.
Genau, daran muss ich halt denken und überlege halt.
Die Haare oder so?
Das hat halt eine Riesenauflage und wurde schön verbreitet. Ne?
Ja, ja, aber das hat sich ja auch sehr gehalten,
die deutsche
Haltung
Mutter
dazu.
Und
ihr Kind, ja, genau. Und so. Und diese Haltung den Kindern gegenüber oder auch anderen gegenüber, ne? Also nicht zu viel Nähe, nicht zu viel emotionale Bindung herstellen und so und damit im Zweifel auch nicht zu viel Anerkennung.
Aber das war wissenschaftlich, glaube ich, nie untermauert. Das hat die sich überlegt, das passte in die Ideologie der Zeit absolut rein.
Aber es hat sich schon auch gehalten.
Ja, natürlich.
Also es ist schon so, dass, dass auch in meiner Familie so Sprüche gefallen sind bei den Kindern, dass man sagte, du verwöhnst den zu sehr, du darfst den nicht so oft hochnehmen und so. Das hält sich wirklich hartnäckig, interessanterweise.
Hört man auch immer noch.
Ja, das meine ich.
Ist klar geworden, aber es gibt die Stimmen noch.
Ja, ja. Und das ist so, dann natürlich in dem Moment fragst du dich natürlich, oh, verwöhne ich zu sehr? Und dann fragst du dich wieder, kann man, ab welchem Alter kann ich zu sehr verwöhnen? Dann gibt es ja auch den Vorwurf, wir ziehen uns jetzt alle kleine Narzissten heran. Ja, wir werden alle zu kleinen Narzissten, weil wir uns überall selber darstellen.
Und das ist falsch, wir müssen große Narzissten werden.
Sehr schön. So wie der Papa.
Genau. Genau. Ja, oder wie irgendwelche Staats- Oberhäupter. Mhm. Ja, aber das ist ja, da gibt es ja schon eine extrem seltsame Debatte drum. Also zum einen natürlich hast du eben gesagt, Narzissmus, eine gewisse Form von Narzissmus ist irgendwie in jedem von uns.
So. Weiß ich nicht, ob ich das so gesagt habe. Ich meine, Narzissmus
so,
ist ja auch wieder ein Begriff, der muss man auch genau hingucken. Du hast das ja eben schon mal gesagt mit dem, das ist nicht Selbstliebe, sondern das ist so Liebe in das Bild, was man an sich hat. Und im Grunde so ein Narzissmus, dahinter steckt ja eigentlich auch eine große Unsicherheit. Ja, also ne, natürlich Selbstliebe, das ist sollte in jedem von uns sein. Und das ist was sehr Positives, Selbstliebe, Selbstwert. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann kann es eben zu so Kompensationsmechanismen kommen. Und dann spricht man eher von Narzissmus.
Okay, aber das jetzt dieses, trotzdem dieses, keine Ahnung, aber wie unterscheide ich denn dann Selbstliebe und Narzissmus?
Amour propre und Amour de soi, das ist auch schon von Rousseau. Und er sagt, das liegt an den gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ist es Selbstliebe oder Eigenliebe? Mhm. Also achte ich darauf, ob ich mich nur gespiegelt in den anderen positiv sehen kann und ob ich so Wirksamkeit entfalte, weil funktional, oder geht es da wirklich um mich? Und natürlich ist das schwer auseinanderzuhalten, gerade wenn wir immer in Bezügen sind. Aber wer sich da selbst auf die Schliche kommen will oder auch anderen, hat, glaube ich, schon Kriterien, nach denen man vorgehen kann. Also wenn man zum Beispiel immer die Frage stellt, wem dient das jetzt? Oder was steht dahinter, warum vollziehe ich diese Handlung? Dann kommt man schon auf unterschiedliche Antworten, ob es um Selbstliebe oder um Eigenliebe oder Selbstverliebtheit geht. Was ja grundsätzlich auch noch nichts Furchtbares ist. Mein Gott, Menschen können selbstverliebt sein, bin ich bestimmt in vielen Punkten auch. Die Frage ist, ob dann andere noch vorkommen und ob man bereit ist.
Ja, und was man auch bereit ist, dafür zu tun.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Und ich unterscheide immer so zwischen so einem guten, ruhenden Selbstwertgefühl oder Selbstliebe. Und das ist eben was in der Kindheit installiert werden kann.
Genau,
oder
und das kann man
wird.
Eben auch super verbocken. Ne? Also und da ist deine Frage von eben ist wirklich interessant, warum sich das noch hält. Die Wissenschaft ist sich da einig, völlig. Also sowohl die Neurobiologie, glaube ich, als auch die Erziehungswissenschaft, die Anthropologie,
die
alle Disziplinen, die Psychologie.
Die hat es schon immer gesagt, die Neurobiologie, die bestätigt das jetzt, die misst das jetzt.
So ist das mit der Pädagogik auch. Ne?
Genau.
Spätestens seit Pestalozzi wissen wir das alle. Und es war auch schon mal weit verbreitet, aber dass man da nochmal nachschießen muss mit Argumenten, um zu sagen, nein, es gibt kein Verwöhnen bei kleinen Kindern, bei Säuglingen. Man kann die nicht zu viel lieben. Es geht nicht. Dass man das immer nochmal sagen muss, das ist wirklich verrückt, weil viele das in eins setzen, das Verwöhnen mit Zuwendung im Sinne von Service, glaube ich, und nicht von Bedürfnis. Denn es kann ja auch das Bedürfnis des Kindes sein, dass ich es einschränke, dass ich ihm eine Grenze aufweise, dass ich eine Nichtverfügbarkeit präsentiere. Und dann bin ich immer noch bei seinem Bedürfnis. Aber viele denken, es geht so um Service und Helikoptern und immer
und das
da
ist
sein.
Und es ist keine Einbahnstraße.
Ja.
Also das ist ja jeder, der mal Kontakt hatte mit einem kleinen Kind weiß, dass das hin und her geht. Ja? Also dass das Kind ja auch was aussendet und gibt und dass das so ein Prozess, so ein Spiegelungsprozess ist. Mhm. Und was du eben sagtest, das finde ich auch ganz wichtig, weil Verwöhnen wird immer eben so verstanden, das ist so, ich gebe und ich gebe ganz viel. Und damit kann man ja auch jemanden ertränken.
Ja, ja, ja. Ja.
Und Kinder haben jetzt nicht so bewusst das Bedürfnis, eingeschränkt zu werden, sondern ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, die haben ja auch Selbstregelungsmechanismen, die sich dann irgendwann installieren in so einem sicheren Umfeld und denen auch Raum zu geben.
Ja, 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 dass sie artikulieren können, wenn ihnen mal was zu viel ist, genau. Und sich zurückziehen können, wenn man das dann wahrnimmt, gut, ja. Ne? Wenn man sie weiter zuschüttet mit allzu viel Input, sind die jetzt nicht unbedingt fröhlicher, meiner Erfahrung nach.
Ich bin tatsächlich gerade, wenn ich das so höre, gespannt darauf, wie so die Diagnose ist im Verlauf dessen, wie früh man mit sozialen Netzwerken in Berührung gekommen ist.
Tränen alle ADHS.
Wieso kriegen? Ich habe den ganzen Morgen hier in meine Wohnung ge-ADHS, damit wir hier
sitzen können. Ich finde das als Verb sehr schön. ADHS.
Ja, das war wirklich. Ich möchte da überhaupt niemandem zumuten.
Ich war ADH trinken.
Das würde ich auch lieber. Alles, was flüssig und schnell geht, das passt besser zu meinem Krankheitsbild.
Ja, aber es wird auch alles kalt, wenn es mal warm war, weil man ja tausend Sachen anfängt. Nein, ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt als Kind schon damit groß werde und diese Mechanismen sozusagen schon kenne und gelernt habe oder ob ich sie im Erwachsenenalter sozusagen entdecke und da auch erstmal Erfahrungen machen muss, die mich dann überhaupt erst auf die Fragen bringen, warum mache ich das, warum will ich da Aufmerksamkeit und so weiter. Weil ich, das ist jetzt so ein Gefühl, aber wenn diese jungen Menschen, ja, wenn die so YouTube machen und so, die scheinen mir alle mit einem größeren Selbstbewusstsein an die Geschichte ranzugehen und mit einem größeren Sendebewusstsein, während viele, die das in älteren Jahren anfangen, es muss nicht alt sein, ne, aber Menschen, die da irgendwie anders reingewachsen sind und aus einer anderen Zeit kommen, die sozusagen ausprobieren müssen und auch so ein bisschen so ihre Unsicherheiten da versuchen zu kompensieren. Ich frage mich, ob es da einfach einen Unterschied gibt, wie man daran wächst. Also zu diesen Mechanismen. Wir brauchen ja jetzt kein Schulfach Selbstreflexion, um mit sozialen Netzwerken umzugehen. Oder doch?
Also ich habe mich damit offen gestanden noch nie beschäftigt.
Das also mir passiert das im Verlaufe des Studiums, dass ich so böse Vermutungen anstelle über das Schulsystem, einfach wegen des Materials, das mir da so begegnet. Ich meine nicht die Menschen, ich meine die Situation. Ich habe häufig das Gefühl, was junge Menschen jetzt lernen, ist präsentieren. Sich präsentieren, etwas präsentieren zum Teil auch. Und es gut zu präsentieren. Die können die Techniken ganz prima anwenden. Die wissen, wie man die Aufmerksamkeit der anderen bekommt. Seltener geworden sind die so sich ein bisschen stisselig in eine Sache total verknallen, sich dann rein versenken und ein unfassbar schlechtes, weil total unverständliches Referat halten, dabei aber brillant sind. Und die gab es früher häufiger mal. Man hört die latente Trauer. Es ist ja schon so, dass es ein wichtiger Teil ist, sich präsentieren zu können, eine Sache präsentieren zu können. Aber auch hier, Form follows Function. Und wo die Inhalte bleiben, das ist immer die neuralgische Frage. Ist der Inhalt jetzt das, was ich halt lästigerweise noch mittransportieren muss? Oder ist der Inhalt das, worum es mir geht, wofür ich Aufmerksamkeit haben möchte oder worauf ich hinweisen möchte? Und ja, da verläuft eine dünne Linie.
Also du sagst im Prinzip, die Leute sind darin total super geworden, Sachen total schön zu verpacken, sodass man, dass sie auch gefällig sind.
Ja, aber was heißt die Leute? Also viele. Also, ich kenne ja auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich nehme an, es gibt mindestens genauso viele, die wirklich ernsthaft an der Sache interessiert sind und jetzt Dinge präsentieren. Und das finde ich ganz toll. Aber es gibt schon auch viele, die einen Haufen Shishi machen und dann fliegt da in der PowerPoint irgendwie eine geile Animation rein und die freuen sich, dass das jetzt so cool geklappt hat und haben aber nachher keine Ahnung, was sie da geredet haben. Und auch die gab es immer schon.
Wollte ich gerade sagen, so, das kommt mir schon bekannt vor.
Ich habe das garantiert auch gemacht, ja, in Schule und in Hochschule nicht mehr, aber in der Schule, dass man mal so unter Zwang ganz schnell was machen musste. Aber es scheint mir schon ein Phänomen zu sein, dass dieses sich überall präsentieren und überall gesehen sein, überall sind ja Kameras und dauernd macht man Selfies, dass das etwas mit einem macht. Es ist keine Ausnahmesituation mehr, gesehen zu sein.
Guck mal auf den Spielplatz.
Ja.
Ja, und die Frage ist eben, existiere ich auch noch, wenn ich nicht in den sozialen Medien präsent bin? Also gibt es mich dann überhaupt?
Ja.
Na, das kennt man ja schon, dass man Leute, die vielleicht mal präsent waren und sich dann aus bestimmten Gründen entschieden haben, das nicht mehr zu machen, plötzlich fragt, was ist mit dir? Hm. Also das ist, wo bist du? Und ja, hier bin ich, was, wenn, ne?
So
ja,
wie
ja.
vorher auch schon. Ja,
genau.
Ich habe eine Präsenz im Raum, genau. Muss sie nur erleben.
Sie ist halt nicht digital.
Ich finde es auch immer spannend, dass wir ja nur diejenigen sehen, die sich auffällig zeigen und die anderen übersehen wir eben, weil wir da die Aufmerksamkeit nicht hinrichten oder weil sie auch nicht gesehen werden wollen. Was ist mit den Autorinnen und Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen oder wirklich Personen des öffentlichen Lebens, die es schaffen, ihr Privatleben komplett zu isolieren? Da frage ich mich immer, ist das jedem möglich und die anderen machen das nur nicht? Oder woran liegt das, dass du von bestimmten Leuten einfach nichts mitkriegst und trotzdem weißt, dass es die gibt und was die machen? Und warum genügt denen das auch? Also ich kenne Menschen, die, die würden mich jetzt echt hassen, wenn ich Namen sagen würde. Weil es, ja, und zu Recht auch, weil sie es schaffen, ihre Existenz komplett anonym zu führen und aber tolle Bücher zu schreiben zum Beispiel. Und ja, die ruhen in sich selbst und sind froh damit, dass das gelesen wird. Wenn es aber von nicht so vielen gelesen wird, ist irgendwie auch nicht so schlimm. Es geht da um die Sache. Man will dieses Buch schreiben, das wird geschrieben. Es ist toll, wenn es einen Verlag findet. Aber der Rest ist wurscht. Und das bewundere ich sehr.
Ja, tatsächlich, weil ich gehöre ja auch eher zu denen, die versuchen, in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit zu erregen, aber sonst bräuchte ich auch nicht senden. Ja, also wenn ich sende und dann das irgendwo hinwerfe und sag's mir egal, wer das nachher hört, kann man machen, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich sende. Deswegen würde es sich an der Stelle eben nicht erfüllen, aber auch da ist natürlich so, dass man wirklich sehr um Aufmerksamkeit sich bemühen muss. Also es fliegt einem in der Regel nicht zu. Und das ist Arbeit. Also diese und das kostet Zeit und Energie. Und das finde ich so spannend daran. Also ich muss halt schon einen gewissen Anteil meines Tages da reinstecken, eben diese Aufmerksamkeit zu bekommen und auch in Kommunikation und Beziehung zu treten mit anderen Menschen und so. Und der ich stecke, glaube ich, heute mehr Zeit da rein, als zum Beispiel in die normalen Freundesbeziehungen im Zweifel.
Kommt denn genauso viel zurück? Also ich weiß, das ist nicht zu quantifizieren, aber man fragt sich ja, warum man es macht, um dann die Energie zurückzubekommen, oder?
Ja, nee, ja, oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich frage mich dann halt immer, was ist viel? Also was ist viel? Ist
ja, ich sag ja, quantifizieren ist schwierig. Genau. Ne? Aber du würdest es ja nicht mehr machen, wenn es ganz unbefriedigend viel Arbeit wäre und aber ganz unbefriedigend wenig zurückkommt, oder doch?
Nee, sagen wir mal so, im Moment ist es nicht so, dass sich der Aufwand wirklich lohnen würde, aber wenn ich ihn nicht betriebe, würden wir sozusagen weniger HörerInnen haben.
Das heißt, wäre lohnen, schon, in welchem Sinne lohnen?
Lohnen im Sinne von Verbreitung, also ne, verbreiten, bekannt machen, so, und es geht, der Austausch kommt auch, der könnte, ne, wir können gerne noch mehr Feedback haben, aber auch das würde ja wieder bedeuten, wir müssen, oder was, wir, ja, wir brauchen Zeit, um uns mit diesem Feedback auch auseinanderzusetzen, was man natürlich gerne macht, aber jetzt gesetzt den Fall, uns hören plötzlich nicht 1000 Menschen pro Folge, sondern irgendwie 50.000 oder 100.000 und die haben auch alle ein Gesprächsbedürfnis, dann wird das ein Fulltime-Job. So, das heißt, das ist schon die Frage, wie viel Energie stecke ich da rein, was will ich da raus haben und wie viel Zeit kann ich dafür aufwenden, gerade wenn das zum Beispiel ein Hobby ist. Ne? Also und da, keine Ahnung, wenn jemand, eine Privatperson zum Beispiel, einen Tweet sendet, und der bekommt plötzlich total viel Aufmerksamkeit, ja? Sagen wir mal, der kriegt 400 Kommentare oder der in einer Stunde. Damit muss man dann umgehen. Die werden auch nicht nur alle positiv sein und so. Und dann ist plötzlich sehr viel Zeit in Besitz und in Beschlag genommen, die gar nicht kalkulierbar ist so richtig. Das heißt, die Aufmerksamkeit hat ja nicht nur damit was zu tun, dass ich von Menschen gesehen werden möchte, sondern dass ich auch wirklich Zeit da rein investieren muss. Und gerade wenn es um Beziehungen geht, also wenn die Aufmerksamkeit zu Beziehungen führen soll, dann wird es natürlich nochmal wieder mehr Zeit, die ich da reinstecke. Und das finde ich ist ja auch nochmal ein Faktor, der irgendwie dazukommt.
Ja, die sichere Bank ist, sich mit Nichtmenschen in Beziehung zu setzen.
Das scheint erstmal leicht.
Das klingt flapsig, aber das ist.
Auch Tiere können Zeit.
Ja, die auch, aber Bücher zum Beispiel.
Ach so, ne? Ja.
Oder Sachen oder theoretische Gehalte. Das kann ja auch sein, dass ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richte, meinetwegen auf eine große Frage, die mich umtreibt und mich dann damit auseinandersetze und ich kriege ganz viel zurück. Ich kriege nämlich auf meine großen Fragen irgendwie Antworten und bin damit aber erstmal bei mir und kann vielleicht später damit rausrücken und das teilen. Das habe ich immer als wirklich befriedigenden Teil des Jobs als Wissenschaftlerin gesehen, wenn ich das mal leben durfte. Nein, aber dieses Theorem von einsamer Forschung, also was heißt einsam, aber ne, wirklich mal in Ruhe sich mit einer Sache zu beschäftigen, so lange, bis ich ja sowas wie Antworten auf meine Fragen gefunden habe oder neue Fragen aufgetan habe. Dafür gab es auch für die Professoren immer die Forschungsfreisemester. Und jetzt wird da in erster Linie publiziert und ganz viel gemacht. Und das muss man auch. Man muss am Ende einen Forschungsbericht schreiben und sagen, das und das und das habe ich geleistet und da habe ich Reichweite erzeugt, genau wie du sagst, um zu zeigen, dass man in diesen Diskurs auch noch reingehört. Sonst kommt man nicht vor. Und ja, das, ich sehe das zumindest kritisch. Also ich wünsche mir natürlich nicht, dass Menschen nur einsam da hocken und ihr Leben damit verbringen, nur zu denken und sich nicht mitzuteilen. Aber dass es diese Phasen geben darf, wo es mir vielleicht gar nicht um die anderen und deren Rückmeldung geht, sondern erstmal nur um meine Fragen und mögliche Antworten darauf. Das ist schon was, was mich umtreibt.
Ja, das muss ja auch gegenfinanziert werden sozusagen.
Ja, klar. Ne?
Und dann, wenn da Sponsoren rankommen für diese Forschung, die wollen Ergebnisse haben, die vorzeigen können und so, und dann kommt Zeitdruck, dann kommt Veröffentlichungsdruck und so.
Das die wollen schon auch bestimmte Ergebnisse.
Ja, und es gehört auch ein gewisses Maß an innerer in sich ruhen, wie du das eben gesagt hast, dazu, wenn du nicht ständig auch gespiegelt werden musst, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das okay, sondern das auch mal offen lassen kannst. Mhm. Na, also da braucht man auch eine gute Grundkonstitution. Ja? Oder auch so, jeder ist auch vom Temperament her anderes. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann am besten in Kontakten arbeiten. Deswegen mache ich auch das, was ich mache. Ja? Also weil ich bin einfach ein Mensch, ich brauche immer wieder in Beziehungen zu sein. Und so diese Vorstellung, wie du das gerade beschrieben hast, das kann ich mir, ne? Das
für mich ist die auch nur attraktiv, wenn ich danach wieder in die Lehre gehe. Ja, also diese Zusammenbindung von Forschung und Lehre finde ich extrem attraktiv, dass man dann wirklich was mitteilt und in den anderen auch hört, ob das sinnvoll war, wenn dich alle angucken wie, Alter, was? Dann weißt du auch, okay, das war vielleicht ein etwas abgedrehter Gedanke.
Die hat doch heute Morgen um 4.30 Uhr wieder Eichhörnchen gefüttert.
Ja, kommen wir alle nicht ohne das aus. Und
das macht es ja auch schön, Miteinander. Aber wenn es ständig nur ein Miteinander gibt und ein Ping-Pong von Aufmerksamkeitsdefizit und Aufmerksamkeitsheischen, dann finde ich das halt sehr anstrengend. Aber ich fand deine Frage, Nora, noch echt bedenkenswert. Kann man das im Erwachsenenalter aufholen, sozusagen, wenn man das als Kind verpasst hat, wenn einem das entzogen wurde? Wie ist denn das? Als Erziehungswissenschaftlerin würde ich sagen, also da ist schon wirklich viel verpasst. Das ist sehr, sehr schwer aufzuholen.
Das ist schwer aufzuholen und wahrscheinlich ist es nie wieder ganz aufzuholen. Ist so, ne? Also das, was wir in der Therapie machen, ist ja ein Versuch, oft die Menschen, die eben diese Anerkennung und Zuwendung nicht bekommen haben oder nicht ausreichend bekommen haben, denen Möglichkeiten an die Hand zu geben, zum Teil eben auch dadurch, dass sie das in der Therapie mal erfahren und mit diesem Gefühl in Kontakt kommen, aber dann letztendlich auch selber so das in sich finden zu können und sich geben zu können. Also da kommt ja dieser Begriff von dem inneren Kind, also da erstmal wahrzunehmen und ausdrücken zu können, das hat mir gefehlt, das brauche ich. Dann festzustellen, was mache ich als Erwachsener, um das so zu bekommen? Ist das befriedigend oder was davon ist hilfreich? Was davon ist vielleicht gar nicht so hilfreich, sondern führt eben, wir haben eben über die Aggression gesprochen, genau zum Gegenteil. Und dann eben durch so Mechanismen auch zu lernen, wie kann ich mich selber annehmen und lieben. Aber wie du schon gesagt hast, ist es ein ganz schwieriger oder langer Prozess. Es geht, man hat da Spielräume, aber so ganz heile werden,
ja, ist schwierig.
Ne? Also je tiefer die Verletzung sitzt oder je größer der Mangel da ist, ist das wahrscheinlich nicht.
Was das für eine Erfahrung sein muss, wenn man auch im Erwachsenenalter zum ersten Mal das Gefühl hat, gesehen, gehört zu werden, ist ja kein Wunder, dass sich alle in die Therapeutin verknallen.
Ne? Ja, ja, und es sind aber auch für mich immer wieder berührende Momente, wenn ich das so spüre, weil dann wenn das so sichtbar wird, da hört jemand was zum ersten Mal gerade wirklich so. Oder beziehungsweise kann es auch wirklich so nehmen. Und das sind wirklich ganz berührende Momente.
Ne? Ja.
Also das, was für andere so selbstverständlich ist, ne, so was sie so kennen. Ne?
Ja, ich habe das ja wirklich nur im ganz Kleinen, dass sich Menschen vielleicht zum ersten Mal wirklich von einer Sache berührt fühlen, weil sie jemand ihnen mit Werf auf den Tisch knallt und sagt, hier, super, kommen Sie mal, lesen Sie das, das ist ganz toll. Ich drehe dann auch ein bisschen durch manchmal und manchmal lassen sie sich anstecken und ganz selten sagt mir jemand, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich mit was auseinandergesetzt habe. Und dann sind die aber häufig auch so wahnsinnig traurig über die verlorenen Jahre in der Schule und dann angezündet und wollen was Neues. Und dann gibt das Bildungssystem das aber irgendwie nicht so richtig her. Und ich gebe es ja auch nicht her, weil ich so viel gar nicht hergeben kann. Ne? Ich kann dann nicht das Gegenüber sein, dass das mit begleitet, den ganzen Prozess, zumindest nicht bei mehreren Menschen, das schaffe ich nicht. Und ja, da sind schon auch Enttäuschungen immer dabei, Enttäuschungen. Ne? Man hatte vorher eine Täuschung, dann ist man enttäuscht und dann wird man wieder neu enttäuscht. Ja, das ist schon spannend.
Man hangelt sich von Enttäuschung zu Enttäuschung. Oder Entdeckung zu Entdeckung.
Oder eine sehr schöne positive.
Ja, ja. Frage, auf welche Seite man sich stellt.
Ja, ja.
Und welche Perspektive man einnimmt. Ja, also klar. Das ist auch immer ganz wichtig.
Und ich finde, das zählt ja auch für Aufmerksamkeit. Ich glaube, es würde tatsächlich vielen Menschen ganz gut tun, sich einfach die Frage zu stellen, was möchte ich oder worauf möchte ich Aufmerksamkeit lenken? Ne? Und auch nicht dann zu verzweifeln, wenn man merkt, oh Gott, ich will das alles für mich. Ja, sondern zu sagen, ja, ist ja dann auch okay, wenn die anderen das freiwillig geben und ich die sozusagen nicht nötige, was ja auch passiert, ne, mitunter, also dass man so zur Aufmerksamkeit genötigt wird, das finde ich dann sehr unangenehm.
Look at me, I'm Roy. Ich glaube, es immer bei Schmidt einander. Dieses ganz auffällige Verhalten mit so Sternchen und Blinkepfeilen. Hier, hier, ich.
Also, ja, ich finde nicht pathologisch, wenn jemand Podcasts macht.
Das ist beruhigend. Vielen Dank dafür. Sonst geh mal zu dir in Therapie, oder? Ganz pathologisch.
Gruppentherapie. Yeah. Stell mir ganz hübsch vor. Genau. Mit Bananenbrot und Tee. Oder Gin.
Ja, schönes Abschlusswort eigentlich. Wir sind nicht krank. Das ist schon mal gut. Auch dieses Konzept von krank und gesund ist ja ganz wichtig, dass man das so labelt.
Genau. Nein, ich finde, das muss man ja auch gar nicht mitteilen, aber für sich mal klar zu haben, was mache ich da, was sind meine Ziele da, warum will ich das machen und sich da auf die Schliche zu kommen, kann ja auch einfach für einen selber sehr spannend sein. Also man, ich finde es gar nicht so schlimm, sich ständig Fragen zu stellen, also nicht sich in Frage zu stellen, sondern sich Fragen zu stellen, warum mache ich bestimmte Sachen, weil man sich ja auch kennenlernt. Man macht ja Dinge auch häufig unbewusst und so und sich selber auch in der Spiegelung anderer neu kennenzulernen oder neue Aspekte an sich ist ja auch spannend. Also es ist ja auch was, wo man sich nicht enttäuscht, sondern auch entdeckt. Das finde ich gar nicht so blöd, ehrlich gesagt.
Und ich fand das wichtig, was die Rita eben gesagt hat im Hinblick so auf jetzt habe ich einen Filmriss, jetzt musst du mal übernehmen.
Aber bei mir wäre es jetzt dieser Punkt mit dem Sehen und Übersehen geworden, dass ich mich damit einfach auch beruhigen kann. Ja. Der andere Mensch muss etwas übersehen, um Bestimmtes fokussieren zu können. Und vielleicht bin ich in der Peripherie, das ist aber wurscht, das ist auch nicht bös gemeint, also es ist nicht wertend oder so, sondern ich komme in bestimmten Bezügen vor und in anderen nicht und das muss mich gar nicht großartig nervös machen. Ich kann mich ja selber auch anderen Sachen zuwenden und meine Aufmerksamkeit wird bei einer Sache sein, schon bei mehreren nicht gleichzeitig. Dieses Multitasking ist ja auch Quatsch, ne? Und deswegen ist das ganz normal, dass es auch Phasen geben wird, wo ich nicht so gesehen und nicht so gehört werde. Aber es muss mich vielleicht nicht total nervös machen.
Ja, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es ging so um die Frage, ist das okay? Oder sich selbst immer zu fragen, warum mache ich das jetzt? Und ist das okay festzustellen, ich mache das, weil ich damit Anerkennung, Aufmerksamkeit brauche? Ja, das ist okay. Aber gleichzeitig auch immer wieder zu gucken, was mache ich da? Ja, also mache ich das ausschließlich dafür? Und was tue ich dafür? Und was mache ich mit dem Gegenüber? Ja, also dass das auch für den anderen was Gutes sein sollte.
Will ich da dressieren und manipulieren oder habe ich wirklich das Gefühl, im anderen ist etwas, was erweckt werden möchte und ich darf helfen? Ich bin nicht sicher, ob man da immer so ehrlich zu sich ist das oder ist ob man schwierig. Dem auf die Schliche kommt, aber zumindest versuchen kann man es.
Ich glaube, es hilft dir aber, das zu klar zu haben, um mit den Reaktionen zum Beispiel zurechtzukommen. Die sind ja manchmal auch wirklich sehr, sehr böse und so und sich klar zu machen, okay, ich habe das ausgesendet und ich bin nicht zwingend für die Rezeption auf der anderen Seite verantwortlich zum Beispiel, sondern es kommt halt darauf an, wie das beim anderen resoniert. Ich kann hinter meinen Absichten stehen und den Rest kann ich auch den anderen überlassen. Das, was du eben gesagt hast, dass du sagst, naja, die anderen haben ja auch eine Verantwortung dafür, wie sie reagieren wollen. Das muss man denen schon überlassen. Und gleichzeitig zu sagen, naja, aber wenn die darauf negativ reagieren, dann kann man das entweder versuchen, im Gespräch rauszufinden und wenn man das Gefühl hat, gut, das hat jetzt mit mir persönlich wirklich eher nichts zu tun, sondern da hat jemand grundsätzlich ein Problem, dann kann man deshalb aber auch von sich weisen oder auch einfach lassen. So, und ich glaube, da ist so ein, ich glaube, die Selbsthygiene in dieser Aufmerksamkeit, die ist relativ schwierig und die muss man so ein bisschen erlernen. Oder ich musste das erlernen, ne, damit klarzukommen, wie das eigentlich ist, auch gerade mit negativer Aufmerksamkeit umzugehen. Und wie man das sozusagen mit seiner Person oder seinen Absichten, seinen Sendeabsichten auch vereinbaren kann. So, also wenn man was sagt und andere Menschen nehmen das einem eben krumm, selbst wenn man sie gar nicht angreifen wollte, dann muss man einfach auch damit umzugehen lernen, weil es nicht so einfach.
Ich würde es vielleicht eher nicht Hygiene nennen, weil die Hygienik auch sowas Faschistoides hat, sondern sowas wie Selbstsorge. Und das sind ja tatsächlich die neuen Bildungstheorien, kümmern sich alle um diesen Begriff der Selbstsorge. Und das kann eine Lebensaufgabe sein. Ich finde das manchmal schon anstrengend, mir morgens ein Frühstück zu machen. Was soll das denn? Wo ist die Mama, wenn man sie braucht?
Ja, Bananenbrot.
Ja, genau, da habe ich sie mir gesucht.
Das war auch mein Frühstück.
Ja, toll. Also Selbstsorge kann ja echt anstrengend sein und auch immer nach sich zu gucken und nach den anderen, aber kann eben auch ganz toll lebenserfüllend sein, wenn es denn gelingt, dann ist super.
Also, ein Plädoyer für die Selbstsorge und Uli ist super, super vorbereitet.
Und ich nicht. Ja. Großartig, ich habe mich entspannt und auf Uli vertraut und das ist total ausgegangen.
Dafür Anerkennung Ja, ich habe nämlich, weil die Rita jetzt keine Literaturliste
hat. Nee, hat sie nämlich nicht.
Kann ich nur ein Buch empfehlen, weil das ist das Einzige, was ich gelesen habe. Und das geht, das heißt Prinzip Menschlichkeit von Joachim Bauer. Und da gibt es halt auch einige Abschnitte zum Thema Anerkennung und Zuwendung, warum ist das so wichtig? Und er erklärt das auch auf der neurobiologischen Ebene mit diesen ganzen Hormonen, Oxytocin und Serotonin und so weiter. Und das finde ich aber trotzdem ganz spannend, ne? Weil der bestätigt ja das, was die Pädagogik und die Psychologie schon lange wussten.
Das macht er immer, das hat er in der Schule auch gemacht.
Deswegen mögen wir ihn auch so. Und er erklärt das ganz schön und allgemeinverständlich und bringt das halt in den Zusammenhang, dass es letztendlich darum geht, dass wir nach Bindungen suchen, nach dem Miteinander und nicht nach Konkurrenz und Kampf mit den Ellbogen. Das finde ich da eigentlich sehr positiv dran.
Du hast aber da noch andere Sachen draufstehen, die du gesagt hast, wo du nur Auszüge von
kennst. Die Frau Schütz, Astrid Schütz, je selbstsicherer, desto besser, Fragezeichen, Licht und Schatten positiver Selbstbewertung. Da habe ich auch Ausschnitte von gelesen und das ist jetzt nicht so ein Selbsthilfebuch offensichtlich, sondern da geht es eben auch um Selbstbewertung und Selbstsicherheit, so diese Begrifflichkeiten.
Gut. Jo. Ich habe gar nichts dazu gelesen. Ich benutze soziale Netzwerke und gucke da rum.
Rumgucken finde ich auch sehr schön.
Ich muss auch gestehen, ich habe es mir vorlesen lassen. Das gibt es nämlich auch als Hörbuch. Nee. Und da kann ich manchmal auf Autofahrten, auf längeren, das finde ich sehr angenehm.
Wenn du das kannst, meine größte Anerkennung, dann merke ich mir leider nichts. Ich schlafe auch ein, das ist im Auto ganz schlecht.
Ja.
Das stimmt. Ja. Und du schläfst doch auch manchmal.
Ich schlafe eigentlich regelmäßig zu Hörbüchern ein, außer ich höre die im Auto, da verbiete ich mir das.
Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit.
Ich auch.
Und
ja,
sage
ich
noch schnell,
wieder schön bei euch.
Ja. wo ihr uns erreichen könnt. Und zwar könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns bei Twitter unter @wddd_podcast. Schenkt uns da gerne eure Aufmerksamkeit.
Und Anerkennung.
Und Anerkennung. Und Zuwendung. Und Liebe. Und was was ihr sonst noch so zu geben habt oder übrig habt. Wir nehmen auch Reste von Aufmerksamkeit.
Restaufmerksamkeit. Abgestandene Restaufmerksamkeit.
Ja, auch bei Facebook, da sind nicht so viele von euch, aber ist auch nicht so schlimm. Wir kommen damit klar. Ihr könnt uns auch Kommentare da lassen bei wasdenkstdudenn.de. Und wir würden uns auch freuen über Aufmerksamkeit in iTunes, Spotify und ähnlichen Netzwerken, wo ihr uns so hört, weil wir brauchen eure Sternchenbewertungen, verbalen Liebkosungen, damit andere Menschen uns auffinden können. Also vorausgesetzt natürlich, ihr wollt mitteilen, dass es uns gibt, dass ihr uns hört und dass das vielleicht anderen Menschen auch Spaß bereiten könnte.
Wir sind da produktiv schizophren. Ne? Wir kritisieren die Sache und machen das am Ende dann doch.
Nee, du kritisierst die Sache, ich mach das am Ende doch.
Gut, gut.
Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei euren Versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Uli. Ja, tschüss.